Es wird wieder abgestaubt. Herzlich willkommen zu Folge 9 von Abgestaubt, dem Fußballpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Maximilian Ratzenböck, aber ich bin nicht alleine. Ich habe auch einige meiner früheren Kollegen abgestaubt. Heute mit dabei, Fö. Schön, dass du wieder dabei bist, Fö.
Hey, servus. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wie geht's dir?
Ja, ich war letzte Woche leider Corona-positiv. Ja, es gibt's immer noch, oder was heißt immer noch? Es gibt's, glaube ich, mehr als jemals zuvor. Rauscht wieder durch. Aber mir geht's besser. Also
okay, das ist wichtig.
3-4 Tage schon zart gewesen, aber jetzt läuft's wieder.
Okay, na, ich wollte gerade fragen, wie der Verlauf war. Aber
ja, dafür, ich habe halt nur Fußball geschaut letzte Woche. Okay. Champions League, Europa League.
Ja, da hat es ja ein Programm
gegeben. Ja, ja.
Das ist gut. Wir schauen halt wieder zurück auf die eben erwähnte Fußballwoche. Schauen, was ist so passiert? Du hast gerade gesagt, wir haben Champions League gehabt, Europa League gehabt. Mhm. Haben wir da irgendwelche großen Überraschungen gehabt? Sturm hat sich extrem schwer getan,
ja,
und also verloren zu Hause.
Genau. Also ich würde nicht sagen Überraschung, sondern eher Enttäuschung, dass Sturm die Möglichkeit hätte, also gehabt hätte, das Überwintern fix zu sichern, in der Conference League zumindest, ist dann schon sehr, ja, da ist das ein bisschen Sand im Getriebe gerade in Graz. Also und das 0-1, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das wäre der Gegner aus Polen, Rakow, als wären die so, also übermächtig gewesen, sondern es war mir tatsächlich das Sturm, vor allem in der ersten Halbzeit, so habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so ein schlechtes Sturmspiel.
Ja.
Ansonsten Champions League, sicher, Salzburg, das X gegen Sociedad hat mich positiv überrascht. Habe mir nicht gedacht, gerade auch, weiß ich, Salzburg ja auch gerade ein bisschen in der Rue
de la Gac.
Genau, befindet. Und insofern, man mit Alex Schlager im Tor natürlich, der agiert ja seit Wochen in Höchstform.
Ja.
Also das war eine positive Überraschung, sagen wir so.
Ja. Österreich hat am Samstag in der Bundesliga kein Spiel erlebt. Alles abgesagt wurde. Also in Innsbruck, in Salzburg und in Klagenfurt wurde wegen Schneefalls alles abgesagt. Es ist nicht nur in Österreich betroffen, sondern auch in München.
Mhm.
Abgesagt gegen Union Berlin. In München ist ja komplett lahmgelegt gewesen. Hast du das mitgekriegt?
Ja, ich habe nur gestern im Fußball geschaut und dann gesehen, dass zum Beispiel der Experte René Adler nicht in München im Studio war, weil er von Hamburg nicht runterfliegen hat können und nicht unten mit dem Zug fahren können hat.
Ja. Aber was ich so mitgekriegt habe, München hat sich aufgegeben. Komplett. Wirklich, weil das von einer Sekunde auf die andere keine Straßenbahn mehr gefahren, keine Autos, keine Taxis, kein Bau mehr. Die haben einen Flughafen in München gesperrt. Zweitgrößte Drehkreuz der Lufthansa weltweit. Einfach gesperrt. Die Leute sind im Münchner Olympiapark auf die Hügel Skifahren gegangen.
Gell.
Hast du Videos gesehen?
Nein, leider nicht.
Wahnsinn. Also ich habe von einer Münchnerin auf Twitter gelesen, München hat sich aufgegeben. Also ist nichts mehr gegangen auf einmal. Also aber ganz interessant, deswegen natürlich auch kein Fußball. Deswegen kein Fußball in München. Also zahlreiche Absagen im In- und Ausland. Was außerhalb vom Spielfeld, aber auf dem Weg ins Spielfeld passiert ist, eine schöne Szene in Griechenland. Du hast mir darauf aufmerksam gemacht.
Ja, richtig. Nämlich hat der Ex-Rapidler Stefan Schwab sozusagen Kategorie Was wurde aus? Nein, das ist gemein, aber und zwar hat er einem gehandicapten Kind das ermöglicht, er hat ihm wie sagt man da, auf Oberösterreich würde man sagen, Huppern.
Was?
Auf Oberösterreich sagt man Huppern, was der so.
Er hat ihn aus dem Rollstuhl aufgehoben und auf die Schulter, nicht auf die Schulter, aber so auf den Arm genommen.
Genau, richtig.
Also, er hat ihn nicht verarscht,
sondern so auf den wirklich sprichwörtlichen Arm mitgenommen, genau. Und ihn quasi dann bei der Einlaufhymne oder halt bei der Vorstellung der Mannschaft ihm das ermöglicht, da in der Mitte des Spielfelds zu sein mit Stefan Schwab. Habe ich sehr schöne Geste gefunden.
Ja.
Gibt es auch als Video und finde ich total, also finde ich ja sehr, sehr nett. Weil die Person oder das Kind wird sich da wahrscheinlich das ganze Leben dann daran erinnern.
Ja. Im Stadion von Stefan Schwab begleitet zu werden, von dem habe ich in der Al-Hilal-Bettwäsche geträumt. Nein, um das jetzt nicht lächerlich zu machen, schöne Geste,
sehr, schön.
Sehr viel geklicktes Video, wird das Kind auf jeden Fall, wie du sagst, nicht vergessen. Schöne Sache. von einer schönen Sache in Griechenland kommen wir zu einer schönen Sache in England. Deine Headline, 80 Sekunden für die Ewigkeit. Was hat es damit auf sich?
Es ist überhaupt das Schönste, was jemals passiert ist. Premier League Wochenende, vor allem gestern. Ja. Liverpool schafft es in 80 Sekunden von 2-3 auf 4-3 zu stellen gegen Fulham zu Hause. Vielleicht dann doch der Magie von Anfield wieder geschuldet und noch dazu jedes dieser vier Tore, vor allem die ersten drei, ein Screamer nach dem anderen. Alle rechts rauf, also rechts rauf des Tors,
ja.
Gezimmert. Also, dass sowas in einem Spiel passiert und dann eben das 3-3 und das 4-3 innerhalb von 80 Sekunden, ist schon
sick.
Unfassbar. Also so, ja. Das ist so Seasonal Moments, die du einfach nicht oft miterleben kannst. Also ich bin ja ein großer Liverpool-Fan und ich bin sehr, sehr aufgeregt eine Zeit lang über Queef Kelleher im Tor, der Alisson, den verletzten Alisson aktuell ersetzen soll. Oder
wie lange ist der Herr verletzt?
Ja, ich hoffe, dass er zum Manchester United spielt. Das ist am 17. Dezember. Ich hoffe, dass er da wieder fit ist.
Nicht langfristig.
Nein. Spätestens zum Arsenal-Spiel, also eine Woche später am 23. Das wäre ganz wichtig, weil du merkst halt da schon einen Unterschied. Für mich ist Alisson einer der unterschätztesten Torhüter überhaupt, weil ich finde, das ist der Beste im Weltfußball. Also ohne den wäre Liverpool definitiv nicht Meister geworden, nicht Champions League. Ich meine, jede Mannschaft braucht so einen überragenden Keeper, aber ich habe gelesen oder mitgekriegt, 2023 ist Emiliano Martinez von Aston Villa als Welttorhüter ausgezeichnet.
Ja, weil er eine Parade gehabt hat im Finale, die auf TikTok viral gegangen ist.
Genau, richtig.
Definitiv, das ist die Erklärung, Punkt, fertig.
Weil das ist für mich komplett unverständlich.
Ist es auch. Das ist eine Erklärung, bei der viel Zynismus mitschwingt, aber so wäre eine Awards vergeben halt. Wenn der in dem Finale nicht diese Parade gegen Kolumani reißt, in der 117. oder so, dann weiß, und ich lege mich fest, dann kennt den nach dem Turnier keiner.
Keiner mehr, ja, stimmt.
Weil ich habe ihn vor dem Turnier nicht kennt.
Ja, ja.
Ich habe ihn nicht kennt. Aber dann, er wird Weltmeister, er ist im Dunstkreis von Messi, das ist ja sowieso ganz wichtig.
Ja, ja.
Messi ist auch Weltfußballer geworden. Ich meine, der spielt bei Inter Miami und macht jetzt in seiner Freizeit, wenn er nicht trainiert, KFC-Sandwiches vor dem Stadion als Werbegag.
Ja, das habe ich mitgekriegt.
Also, das ist unser Weltfußballer. Es wird der Zeit, das Zepter zu übergeben.
Ja, ganz genau.
Und nicht wieder ein Luka Modric.
Ja. Wobei die Geste von Martinez mit dem goldenen Handschuh, das habe ich zum Beispiel wieder lustig gefunden.
Aber ich sage nicht, dass er kein Talent hat zum Comedian.
Ja.
Aber er ist kein Weltfußballer.
Kein
Weltgoalie.
Das stimmt.
Er ist Weltmeister, da hat er uns was voraus. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja.
Aber nach oben schlagen darf
man. Natürlich, sollte man ja unbedingt. Und da merkst du, ohne Alisson oder mit Alisson gewinnt Liverpool das Spiel wahrscheinlich 2-3-0 und es ist entspannt. Und so merkst du dann, okay, wie es ist, wenn ein normaler Torhüter spielt. Das war jetzt nicht Onana-Style, also sowas noch nicht so arg.
Überdenke mal, ein Buch schreiben.
Ja, vor allem das Galatasaray-Spiel, weil wir kommen immer von einem ins nächste, gell? Ja. Aber es ist ja so viel passiert. Ich meine, das hätte man vorher zur Champions League-Thematik nur sagen können. Manchester United gegen Galatasaray oder Galatasaray gegen Manchester United. 3-3.
Ja.
Ich habe mir, das darf man eh sagen, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht Onana in einem Wettskandal oder so verwickelt ist.
Weil einfach wirklich solche Backups schießt.
Das war ja wirklich comedyhaft. Ja,
mal checken, ob Dominik Taboga irgendwelche oder Sanel Kulic irgendwelche Verbindungen zu André Onana hat.
Ja, also vor allem im Vergleich zu letztem Jahr. Inter Mailand mit Onana letztes Jahr im Champions League Finale überragend gehalten, wo ich mir gedacht habe, oh, bist du deppert? Also da hat sich Man United wirklich einen außerordentlich guten De Gea-Nachfolger geholt. Und dann, der ist für 6-7 Tore in der Champions League, ist eher allein verantwortlich.
Ich glaube, ich habe gestern Abend auf TikTok beim Durchscrollen, 8 Stunden war ich auf TikTok gestern wieder.
Es war Sonntag.
Habe ich ein Video, nur am Sonntag. habe ich ein Video gesehen mit allen seinen, ich meine, das wird dann auch schon natürlich, der muss sich viel anhören.
Ja,
überhaupt in so einer Situation muss man sich dann viel anhören als Torhüter. Aber alleine die Patzer, die Saison läuft seit August. Alleine die Patzer, die der jetzt August bis Dezember oder sagen wir Ende November hingelegt hat, das ist schon. Der Neuer hat nicht so eine Compilation.
Ja, richtig.
Und der Neuer ist aber seit über 10 Jahren beim FC Bayern.
Ja.
Also der ist 3 Monate oder 4 Monate bei dem Verein und ist für 15 Gegenpunkte verantwortlich.
Ja, ganz sicher. Wie du sagst, ist natürlich, da ist wieder die Frage, Wie sehr ist das dann schon so ein bisschen Bullying, wenn man vielleicht sogar so Compilations zusammenstellt? Auf der anderen Seite ist das ja eine schwierige Diskussion, glaube ich, ja generell. Auf der anderen Seite denke ich mir, als perfektes Beispiel Harry Maguire, vielleicht der Meme-Kicker der letzten Jahre überhaupt. Hey, aber der hat sich total konsolidiert, die Saison. Also das darf man dann auch nicht vergessen, ihm da Tribut zu zahlen im Sinne von, okay, durch diesen ganzen Online-Hate hat er sich rausgezogen und einfach wirklich, wirklich gut gespielt. Und Onana ist, glaube ich, auch mental stark genug, sowas zu verkraften. Auf der anderen Seite wird das wahrscheinlich eh selber wissen, im Sinne von, scheiße, also vor allem das dritte Tor, das war nicht das Ziel-Tor, sondern das war von dem, dessen Namen mir entfallen ist, dem türkischen Stürmer.
Ja, sehr gute türkische Stürmer.
Ja, genau. ist halt, ja, sowas darf er dann, also, Schäme, aber Manchester United, was du, wann das jetzt passiert bei, keine Ahnung,
Alltag. Kann nicht passieren, weil Spiel abgesagt worden ist.
Aber ich glaube, das ist ein, oder zum Beispiel ein WRC, den Bonnmann, Henrik Bonnmann, dem gestern auch ein lustiger Fauxpas passiert ist, der hat es aber zumindest selber ausgebügelt.
Ja.
Und ich glaube, dass dem sowas nicht passiert wie dem Onana.
Nein, das glaube ich nicht.
Und um nur mal quasi meinen Punkt zu machen. Auf der anderen Seite war es vielleicht nicht schlecht, dass Kelleher im Tor war, bei Liverpool, weil sonst hätte es dieses Spektakel definitiv nicht gegeben mit diesen 80 Sekunden. Und ich glaube, vor allem wenn man danach das Spiel City gegen Tottenham 3-3 im Etihad hat, als Vergleich hernimmt oder als Referenz heranzieht. Ich glaube, dass City her fällig ist.
Ja.
Und jetzt würde natürlich wünschen, dass Liverpool den Weg geht. Es ist einfach die Kadergröße oder die Kaderstärke von Manchester City ist nicht mehr das, was es mal war. Vor allem, wenn man sich die Bank anschaut, was wenn da jetzt eben De Bruyne verletzt, Rodri wird fehlen, weil er die fünfte Gelbe gekriegt hat. Der Haaland könnte eventuell gesperrt werden, weil er den Schiedsrichter so beleidigt hat. Mhm. Und dann schaut es schon halbwegs düster aus.
Du hast überhaupt keine Kicker mehr.
Naja, gut, das nicht.
Nein, wir verstehen, was du meinst. Hm? Ja, sie wackeln auf jeden Fall. Sie sind nicht mehr
sie sind richtig.
Sie wirken zumindest nicht so dominant.
Ich glaube, sie sind fällig. Und wann nicht Arsenal, dann Liverpool.
Ja. Naja, wäre schön.
Und deswegen Premier League. Also, ich finde die österreichische Bundesliga super geil. Verstehe mich nicht falsch. Hm. Aber gestern zuerst eben das Blau-Weiß-Linz gegen Sturm anzuschauen und dann danach Liverpool, Fulham. Ja. Puh. Das natürlich, das kann man nicht vergleichen. Nein. Das ist eh klar.
Nein.
Aber. Auf der anderen Seite, was ich dann wieder sympathisch gefunden habe, eben wir haben die Schneemassen und du hast die Schneemassen angesprochen, bei Blau-Weiß-Linz haben Fans gemeinsam den Platz geräumt.
Da kommen meine Headline dazu.
Ah ja.
Genau. Also Liverpool, ein unglaubliches Spektakel, dann 80 Sekunden auf die wollt ihr raus in der Headline.
Ja genau, mir tut jeder leid, der das gestern nicht live gesehen hat oder halt nicht im Fernsehen gesehen hat können, weil das war, also sowas ist Schon, das ist äußerst geil.
Ja.
Das Fußball.
Das ist ja der Fußball.
Sowas kann. So lieben, ja, richtig. Ja. Genau, ganz genau.
Absolut. Das einen freut, die 80 Sekunden.
Ja, für Fulham natürlich totaler Heartbreak-Moment. Ja,
absolut. Ja. Aber wen interessiert Fulham? genau, jetzt haben wir über Liverpools 80 Sekunden Drama gestern gesprochen. Wir haben über Torhüterfehler gesprochen und wie diese Torhüter mit diesen Fehlern umgehen. Dafür haben wir einen Experten zum Thema Torhüterspiel und Verteidigung des Kastens.
Wir haben nicht nur einen Experten,
eingeladen.
Sondern einen tatsächlichen Torhüter.
Richtig, genau. Gilt ja als Fußballexperte in Fachkreisen, als Fußballprofi. Deswegen heute bei uns Almere und Austria Wien Torhüter Samuel Schahin Radlinger, den wir jetzt anrufen. Und da ist er auch schon in der Leitung. Herzlich willkommen, Samuel Schahin Radlinger. Servus.
Servus, liebe Grüße nach Österreich in die Heimat.
Du, erste Frage, wie immer, wie geht's dir?
Danke. Im Moment sage ich mal sehr gut. Natürlich, glaube ich, auf das werden wir nachher noch mal genauer hinkommen. Die sportliche Situation ist noch nicht so, wie ich mir es vorstelle, aber drumherum fühle ich mich in Holland sehr, sehr wohl.
Super. Du, wir haben jetzt gerade vorher über Onana gesprochen, dass der ein bisschen eine schlechte Situation erwischt und wir haben uns gerade die Frage gestellt, wie geht man mit sowas um? Das ist jetzt ein bisschen random für den Anfang, aber uns brennt es jetzt auf die Zunge. Was passiert, wenn du 5-6 Hocker hast hintereinander in einem Tormann?
Boah, bin ganz ehrlich, also 5-6 hintereinander.
Das gibt es bei dir nicht.
Habe ich noch nicht zusammengebracht.
Nein, ist klar.
Also, ich habe jetzt nicht alle gesehen, ich habe jetzt, glaube ich, 3-4 gesehen und in seiner Haut möchte man in dem Moment einfach nicht stecken. Man weiß, wie es ist, wenn man in einem entscheidenden Spiel oder in einer wichtigen Partie einen Fehler macht als Tormann, ist es meistens ein Tor, von dem her ist es richtig bitter. Ich glaube aber gerade, dass der Onana ja, selbstbewusst genug ist, dass er da damit umgehen kann und ich denke, dass er da auch wieder rauskommt und zu seiner alten Stärke finden wird.
Sami, du bist jetzt, du bist ja bei der Austria unter Vertrag und aber aktuell auf Leihbasis in den Niederlanden. Du hast eben vorher gemeint, über die sportliche Situation ist nicht ganz so, wie du dir das wünschst. Was ist das Problem?
Ja, ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal vielleicht eine Zeit zurückspulen, sage ich mal. Es war ja die Transferzeit, sage ich mal, war ja eigentlich auch schon so, dass immer das Interesse von der Austria da war. Sie wollten mich gern verpflichten, weil sie die Möglichkeit nutzen wollten, mich ablösefrei zu verpflichten. Sie haben natürlich den Christian Früchtlin in ihre Reihen, der ja mittlerweile auf Top-Top-Niveau performt, sage ich mal. Und ich glaube, dass es auch kein Geheimnis ist, dass die Austria schauen muss, dass sie Spieler verkaufen aufgrund der finanziellen Situation. Deswegen glaube ich, wäre das Win-Win für alle Parteien gewesen. Aber dem ist nicht so gekommen. Wir haben dann geschaut, dass wir die Zeit überbrücken, bis ich dann im Sommer nächstes Jahr praktisch dann bei der Austria bin. War natürlich auch nicht so einfach, weil welcher Verein sucht einen Einser-Dormer für ein Jahr lang? Das ist ganz schwierig. Habe dann aber die letzten 3-4 Tage vom Transferschluss mit Almere Kontakt aufgenommen, beziehungsweise der Dormann-Trainer hat sich bei mir gemeldet. Das ist auch so ein bisschen entstanden durch unseren Trainer, den Alex Pastor, den Sie ja kennen, nur von Alltag. Dadurch sind sie auf mich aufmerksam worden. Und ja, dann haben sie die Gespräche eigentlich richtig gut angefühlt und mit Dormann-Trainer, mit Trainer, mit Sportdirektor. Und dann waren wir uns eigentlich alle relativ schnell sicher, dass das jetzt eine gute Entscheidung ist. Ich habe gewusst, dass ich jetzt herkomme und nicht sofort die Nummer 1 bin. Es war so, Almere war zu dem Zeitpunkt letzter. Die haben schon 4 Spiele gespielt gehabt, haben 16 Gegentore gehabt. Also es war Fakt, dass sie was tun müssen. Sie wollten einen erfahrenen Dormer holen und das war in dem Fall dann ich. Wie es halt dann manchmal so ist, ich komme an, trainiere die erste Woche, wir spielen die erste Woche, also das erste Spiel, auch ganz klar, dass ich noch nicht spiele, und spielen direkt zu null, holen den ersten Punkt und von da an geht es bergauf. Dann die nächsten 4 Spiele, glaube ich, nur 2-mal zu null, 2-mal gewonnen, also dann haben wir ein bisschen einen Lauf gefunden und erfolgreich gespielt und unser Dormer, muss ich ja neidlos anerkennen, macht es seitdem richtig gut, ist glaube ich jetzt schon zum 4. Mal im Team der Runde gewesen, glaube ich mittlerweile in Holland auch schon Thema fürs Nationalteam, also für mich natürlich nicht so rosig gelaufen, sage ich mal, aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft, ich bin richtig gut aufgenommen worden, drumherum passt alles, die Rahmenbedingungen sind wirklich auf einem Top-Niveau und von dem her fühle ich mich ganz wohl.
Aber das heißt, länger oder mittelfristig ist schon der Plan natürlich, wenn jetzt Früchtl verkauft wird im Sommer, dass du dann als Einser zur Austria zurückkehrst.
Das ist einmal so der Plan jetzt, genau. Ich habe natürlich aber auch im Fußball schon gelernt, dass so ziemlich nichts zu 100% planbar ist, aber ich habe Vertrag ob nächstes Jahr Sommer bei der Austria und auf das stelle ich mich ein und da freue ich mich schon drauf.
Ist der Kontakt mit der Austria während dieser Zeit, die eben sportlich vielleicht ein bisschen schwieriger ist für die, gibt es einen Kontakt, dass man eben sagt, okay, so Check-ins mit Wimmer zum Beispiel?
Ja, wir haben jetzt, also mit dem Orti habe ich hin und wieder Kontakt, mit Jürgen auch, weil wer den Hintergrund kennt, der war ja auch lange Zeit mein Berater. Dann mit dem Udo Siebenhandel habe ich mich jetzt auch schon ein paar Mal zusammengegriffen. Also wir führen da schon einige Gespräche und teils auch sehr positiv. Und natürlich der Udo mehr auf dem, ja, was sie bei mir tut, trainingstechnisch. Ich glaube, er steht auch in Kontakt mit meinem Tormann-Trainer. Die tauschen sich immer wieder mal aus. Jetzt habe ich dann wieder 2 Testspiele gemacht oder das Pokalspiel habe ich gespielt. Dann tauschen sie sich aus, wie es war. Und von dem her ist das wirklich ein super Austausch. Und ja, ich habe mich auch immer wieder gerne mit Erna. Und ja, ich denke, das werden wir auch bis zum nächsten Sommer dann auch so beibehalten.
Es ist vielleicht so, dass der Almere-Goalie genau die braucht hat wahrscheinlich, um so ein bisschen, okay, die...
Ja, man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft, und ich glaube, in dem Fall war es zu 100% so. Ich glaube, auch jeder, der mich kennt, weiß auch, dass ich kein Ungustel bin in einem Konkurrenzkampf. Wir haben eine gesunde Schärfe im Training, wir pushen uns gegenseitig, und außerhalb vom Platz verstehen wir uns richtig gut, und ich denke, das ist ein Weg, den ich bis jetzt immer so gegangen bin, und den werde ich auch so beibehalten.
Glaubst du, war das, du hast jetzt gesagt, du musst das auch neidlos anerkennen, dass er das auch gut macht, das ist natürlich eine wahnsinnig erwachsene Aussage. Glaubst du, ist das für einen 21-, 22-jährigen Dormo auch so leicht, dass er sagt, okay, Hut ab, sitze ich mir jetzt einmal da hin, weil der macht es einfach gut. Ist das ein Ego, das man verliert mit der Zeit?
Schwer zu sagen. Ich sage mal, wenn du jetzt 21 bist, du machst da vielleicht, du denkst vielleicht generell nur ein bisschen anders. Ich bin jetzt doch schon in dem Geschäft, habe sehr viel erlebt, habe auch schon die andere Seiten gesehen. Natürlich, wenn es einser bist und es läuft, und dann ist es ganz normal, und dann denkst du ja wahrscheinlich nicht in den Zweierturm rein, aber ich glaube, so ist einfach das Geschäft. Wenn du spürst und du bringst deine Leistung, dann hast du die Berechtigung, dass du weiterhin spürst. Und solange kann der dahinter denken, was er will, im Endeffekt wird sich daran nichts ändern, solange er das einsame Leistung bringt. Ja. Und das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich im Training Vollgas gebe, und das mache ich jeden Tag. Mir macht es auch richtig viel Spaß im Training. Und deswegen glaube ich auch, dass, wie der Feli vorher schon gesagt hat, dass es wirklich sicherlich dem Ansatz auch richtig gut tut, dass ich da bin. Und in erster Linie sollte sie jetzt da wirklich, ich hab's mit Triad leider erleben müssen, den Abstieg, und das möchte ich kein zweites Mal haben, und deswegen steht der Mannschaftserfolg da über dem Ego.
Hast du in der Zeit in Riad, du bist zurückgekommen, das war, also ich würde nicht sagen, das war irgendwie eine Überraschung, aber es ist doch was anderes zu den vorherigen Stationen, wenn man jetzt also Hannover nimmt oder Barnsley nimmt oder whatever, war das für dich ein großer Schritt, dass du sagst, okay, weil es war ja von Anfang an klar, in meinen Augen zumindest, dass das jetzt nicht super geil wahrscheinlich wird nach oben offen, sondern dass man eher kämpfen muss. War das für dich, wie schwer hast du damit die Entscheidung, dass du sagst, okay, das, ich meine, ich kenne die familiären Umstände zumindest ein bisschen, es war alles ein bisschen wahrscheinlich schwieriger. Wie schwer war die Entscheidung für dich, dass du nach Riad gehst? Natürlich, ich muss das jetzt nochmal präzisieren, Riad ist der Heimatstadt und der Heimatverein, und das ist alles cool, das ist wahrscheinlich nicht so schwer, aber mit allem anderen, mit dem Niveau, mit Familie, die nicht von da ist, wie hast du die Entscheidung angestellt?
Ich sage mal, ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, wenn Corona nicht gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch nicht nach Riad gegangen. Für mich war immer klar, dass ich irgendwann, für mich war einfach ein kleiner Bub der Traum, dass ich bei Riad in der Bundesliga spiele. Also das war einfach mein größter Traum. Der ist in Erfüllung gegangen, aber dass es so bald passiert, hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte es eher erwartet, gegen Ende der Karriere, sage ich mal. Ja. Und natürlich, dann ist Corona gekommen, dann waren wir in Barnsley, haben wir alle schnell heim müssen. Und sorry, jetzt muss ich wirklich aus, jetzt haben die Trainer da drinnen eine Besprechung.
Ja, passt schon. Passt schon.
Oh, Moment.
Scheiße.
Beschwind!
Jetzt hat noch der Alex Bastog schon verjagt.
Sorry, jetzt geht's wieder.
Ja, alles gut.
Nein, also, mit Corona war die Zeit einfach in England, wo es auf einmal geheißen hat, okay, schnell alle heim.
Ja.
Sind wir zuerst mit da gestanden. Dann natürlich, wo gehen wir hin? Wir haben unsere Wohnung gehabt in Berlin, aber wir haben gewusst, okay, wenn wir da jetzt längere Zeit, sage ich mal, im Lockdown eingesperrt sind, wir haben dort keinen riesen Garten, nix und so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir noch zu meinen Eltern. Die haben so eine kleine Sache mit einem Bungalow dahinter, da hätten wir genug Platz und einen riesen Garten und passt. Und dann hat sich das einfach wieder extrem gut angefühlt. In Rüttenheim, mit Family, Kinder, Großeltern, Onkel, Tanten, also ganze Family. Und dann war natürlich auch die Situation, dass Rütt Gott den Aufstieg geschafft hat.
Ja.
So,
Euphorie.
Dann hat es mal erste Gespräche gegeben mit Roland, mit Axel, und dann wurde es immer mehr. Und es hat sich dann immer irgendwie besser angefühlt. Und ich glaube, ich war halt auch einfach, ich bin mit 17 von daheim weg und war 10 Jahre lang nicht mehr daheim. Und ich glaube, das war einfach so ein bisschen der Wunsch, wieder ein bisschen näher an der Family zu sein und daheim zu sein. Und ich meine, du weißt das mit Riert, das ist sowieso für mich von klein auf mein Lieblingsverein ist. Ja. Und dann habe ich im Endeffekt auch nicht lange überlegen müssen.
Ja, natürlich dann eine bittere Situation mit dem Abstieg, das war dann natürlich das, eigentlich das schlechteste Ergebnis, das hat passieren können, aber es hat einfach dann irgendwie nicht gereicht. Schauen wir, du hast mir gestern geschrieben, wir sehen uns nächstes Jahr in Wien, wir haben das gerade besprochen. Ist das dann so eine Situation, wo du sagst, wenn es da passt, bleibst du in Österreich? Also wenn du sagst, du bleibst, ist jetzt eins bei der Austria, wäre das eine Option, oder sagst du, das ist jetzt eine Zwischenstation vor einmal nur Ausland? Weil der Vertrag ist jetzt bei der Austria zu erklären, bis 2026 bist du dort unter Vertrag.
Genau. Wie ich vorher schon gesagt habe, es ist nie was zu 100% planbar, aber es ist sicherlich so der Gedankengang, dass wir da nach Wien gängen und Wien ist eine extrem lebenswerte Stadt.
Die lebenswerteste. Die lebenswerteste, 11 Jahre in Folge. So, ich will das nur so.
Ja. Naja, und von dem her, da werden wir uns sicher wohlfühlen. Es ist trotzdem mein Heimatland. Es ist nicht weit heim. Austria ist ein Riesenverein. Und von dem her stellen wir schon die nächsten Jahre dann in Österreich vor.
Genau.
Und man darf auch nicht vergessen, jetzt bin ich 31 geworden. Der Jüngste bin ich auch nicht mehr. Also wahrscheinlich viel Stationen. Möchte aber ehrlich gesagt gar nicht mehr haben. Ja. Von dem her passt das ganz gut.
Einen guten Immobilienmakler brauchst du in Wien. Erstens einmal natürlich für die Wohnung, aber du kannst ja auch dann schon helfen, das Stadion zu verkaufen. Vielleicht, wenn du da wen kennst. Ich glaube, das ist jetzt gerade geplant. Aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Wir haben mit Michi Gregoritsch und mit Romano Schmidt die Top-Fußballer aller Zeiten, deren Lieblings- oder in deren Meinung nach die besten Fußballer aller Zeiten gemacht. Mit dir würden wir das jetzt gerne mit den Tormannern machen. Onana, top, aber nicht innerhalb der Top 5, schätze ich mal, aller Zeiten. Gib uns einmal deine Top 5 mit einer Reihung.
Wow. Mit einer Reihung.
Ja, aber aller Zeiten oder jetzt?
Aller Zeiten. Aller Zeiten. Ja, aller Zeiten.
Machen wir 3 draus. Fünf ist.
Passt, machen wir 3 draus.
Machen wir 3, weil, und das tut mir leid, aber es rennen da so viele Leute
miteinander. Ist ja wurscht, du bist gut zum Verstehen.
Also, dann fangen wir mal an. Ich fange bei der 3 an, oder?
Fang bei der 3 an.
Also, dann setze ich auf die Nummer 3. Schwierig. Ich tue einen Oliver Kahn auf die Nummer 3. Dann. Ja, es ist immer so.
Was würdest du vom Oliver Kahn nehmen? Eine Fähigkeit vom Oliver Kahn?
Seine mentale Stärke.
Okay.
Also für mich, Oliver Kahn ist einfach mit, nicht nur mit seinen Sprüchen, die er dann oft nach die Spiele ausgekaut hat, aber selbst am Platz, der war immer am Feier und ich glaube, du musst um 4 in der Frau aufwicken können und ins Tor stehen und der war da gewesen. Was, also von seiner Präsenz her einfach überragend.
Ja.
Dann tue ich auf Nummer 2 einen Buffon. Der hat mir, sage ich mal, in der Zeit, ihr kennt die Geschichte eh so ein bisschen, ich bin ja ziemlich spät da geworden.
Ja.
Zu der Zeit, wo ich da geworden bin, hat er mir einfach am meisten taugt. Er ist einfach eine coole Socke, nicht nur auf dem Platz, sehr abgeklärt und braucht man nicht reden, was seine Klasse auch war.
Ja.
Und auf Nummer 1 muss ich trotzdem einen neuen Manuel setzen. Es ist für mich trotzdem einfach der Dormer, der das, ich habe es jetzt da unlängst wieder gelesen, oder dass der Tuchel eben gesagt hat, der hat das Dormer-Spiel auf ein anderes Level gehoben. Und das ist auch für mich Fakt. Also ich glaube, seitdem der Neuer auf Top-Niveau spielt, versucht jeder irgendwie zu sein wie der Manuel Neuer. Also von dem her ist das für mich die Top 3.
Oliver Kahn, Gianluigi Buffon und Manuel Neuer. Sehr, sehr gut.
Du, zur niederländischen Liga, weil es mich interessiert. PSV, 14 Spiele, 14 Siege. Mhm. Was ist denn mit denen? Was geht denn da?
Was ist für Liga?
Ich muss mich überlegen, ich glaube, wir haben daheim 4-0 verloren gegen PSV. Und die waren waren überragend. Ich habe jetzt bis jetzt haben wir nur einmal gegen sie gespielt, aber wenn man also die anderen Ergebnisse anschaut, also das ist einfach eine richtig starke Mannschaft und die spielen alles her. Und also wenn die so weiter, dann bin ich gespannt auch vor dem nächsten Jahr international und so weiter. Also wirklich top. Ich muss sagen, generell vom Niveau her, ich muss ganz ehrlich sagen, davor habe ich mich nie so richtig mit der Liga befasst. Ich weiß nicht, ob es echt da auch so geht, aber ich finde es...
Thomas Prager bei Herrenwehen habe ich viel geschaut früher. Bitte? Thomas Prager bei Herrenwehen 2007 habe ich geschaut.
Stimmt, ja. Nein, ich glaube, dass man den holländischen Fußball einfach in Österreich nicht so extrem verfolgt. Ja. Aber es macht sehr viel Spaß. Super Stadien, muss ich wirklich sagen. Mhm. Auch kleinere Vereine haben Top-Stadien, Trainingsbedingungen. Wir sind, glaube ich, mit der kleinste Verein in Holland, aber haben 5 Trainingsplätze auf Top-Niveau. Wir wechseln jede Woche einen Trainingsplatz, sodass du wirklich immer auf einen Top-Rasen trainieren kannst. Und von dem her sehe ich da schon Riesenpotenzial für die Liga vor allem, weil ich denke, dass das in eine richtig gute Richtung geht und unser Verein auch. Ich muss da denken, ich meine, die Zuschauer jetzt dann, die was zuhören, die sehen das nicht, aber ich stehe jetzt auf dem Platz. Das ist ein extrem kleines Stadion und das passen aber auch nur 4.500 rein. Aber die Spons, jetzt müssen schon dran bauen, weil du kriegst kein Ticket mehr für die Saison. Also man kann sich keine Tickets kaufen, aber weil das Stadion ist ausverkauft durch die Dauerkarten.
Die Dauerkarten, geil, das ist geil.
Genau. Und
ist
du geil, kannst ja. Da, also was der war jetzt zum Beispiel, mein Stiefpapa hat schon gefragt, ob sie mal einen Ausflug machen oder so mit 10 Leuten oder was. Sage ich, keine Chance, ich krieg keine 10 Tickets. Also der Spieler hat zwei Karten pro Spiel und das war's. Also Wahnsinn. Und deswegen, der Verein wächst extrem schnell und da kommen uns halt nicht hinterher. Und jetzt glaube ich ab der Winterpause, glaube ich, fangen wir uns auch, dass auch Tribünen nochmal draufbauen auf einer Seite und so werden es peu à peu ein bisschen größer und wachsen es halt. Und sehe ich richtig viel Potenzial da in Holland.
Geil, geil. Wir haben jetzt sehr gut gesehen, dass du eigentlich ein Stadion, das kannst verkaufen. Wie du das jetzt gerade erklärt hast, wenn ich das Geld hätte, hätte ich dir das Stadion abkaufen. Vielleicht probierst du das auch einmal so mit der Generali Arena. Lieber Sami, danke, dass du Zeit genommen hast heute.
Sehr gerne.
Wir sehen uns spätestens dann in Wien. Herrn, dann uns hoffentlich genau, vorher nochmal.
Okay?
Viel Glück und Gesundheit, Spielzeit und bis bald.
Danke, bleibt gesund.
Danke,
bis
dann.
Ciao.
Danke,
servus,
ciao.
Jawohl, ein super Gespräch.
Ja, ist immer interessant. Bin schon gespannt, wie sich das dann bei ihm nächstes Jahr entfaltet.
Ja, Maximilian, jetzt haben wir über meine Headline gesprochen und kurz schon vorher angeteasert, um was es in deiner geht. Mhm. Möchtest du uns da kurz darüber berichten?
Ja. Schneeschaufelwalzer an der schönen blauen Donau. Du hast das kurz angesprochen vorher schon. Ich habe auf Twitter irgendwo gelesen, leider nicht gespeichert, dass, wir haben ja gehört, dass viele Spiele abgesagt wurden. Zum ersten Mal seit 2010 60% von Europa in Schnee bedeckt worden am Samstag.
Ui, okay.
60% zum Vergleich, mehr als 50 und weniger, um einiges weniger als 80%. Genau, es war auch in Linz eben im neuen Stadion, im Blau-Weiß-Linz-Stadion an der Donau, deswegen der Titel, so dass der Rasen am Samstagabend völlig unbespielbar war vor lauter Schnee. So, was hat Blau-Weiß gemacht? Sie haben ein Foto gepostet auf Instagram von einem schneeweißen Spielfeld und darunter geschrieben, jede Hilfe zählt. Liebe Blau-Weiße, jeder, der morgen früh Zeit hat, ist eingeladen, uns beim Schneeräumen im Hofmann-Personalstadion zu helfen, damit das geplante Match gegen Sturm Graz stattfinden kann. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Bitte auch, wenn möglich, um Mitnahme eurer Schneeschaufel. Treffpunkt ab 7 Uhr beim Haupteingang. Bla 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 bla. Unglaublich.
Das ist geil. Das ist super.
Das kann ja gar nicht funktionieren. Kommt da überhaupt wer? Ne? Wenige Stunden später, grünes Licht für heute, danke an die besten Fans der Welt. Nur durch eure Unterstützung kann hier heute ein Spiel stattfinden. Wir sind überwältigt von diesem Support von über 70 Helfern am Sonntag um 7 Uhr früh.
Das ist super. Ich finde das cool.
Ist das eine ehrliche Partie? Ist das ein Fußball? Das ist jetzt was Feines.
Das taugt mir. Von Fans oder von den Leuten für
die Leute. Die Leute. Absolut richtig. Und dieses Spiel hat dann auch stattgefunden. Es war auf jeden Fall wieder mal eine selbstverliehene Auszeichnung vom VAR. Oder?
Ja, also ja.
Kurz vorweg 1-1.
1-1. Wie gesagt, bei Sturm Sand im Getriebe. Auswärts ging man blau-weiß, hat sich wirklich da fangt. Den ersten 5-6 Spielen haben wir gedacht, die werden sich, jetzt ist denn der Aufsteiger, wird sich sehr schön, Aber hey, also den Lask geschlagen, Rapid an den Rande des Punktverlustes gebracht, jetzt gegen Sturm zu Hause 1-1. Ja, und nicht weil, also ich würde jetzt gerade sagen, nicht weil Sturm so schwach war.
Obwohl.
50-50. Aber wie gesagt, du hast den VAR angesprochen. Erstes Tor von Blau-Weiß-Linz.
Seidel.
Also ist das der Bruder eigentlich vom Rapid Seidel schon? Oder?
Keine Ahnung.
Wahrscheinlich, ich glaube.
Ja. Aber wie viel Seidel soll es geben in Österreich? Maximal 2-3. Die müssen verwandt sein. Nein, keine Ahnung, weiß ich tatsächlich nicht. Aber zum Tor, der Ronny Waldo steht im Abseits.
Genau.
Lieber VAR, vor dem Anschauen der Szene die Augenbinde gerne abnehmen.
Ich verstehe es nicht. Vielleicht wurde es so interpretiert, dass Borkovic von Sturm hat den Kopfball oder hat quasi den Ball mit seinem Kopf dann noch so eine Kerze produziert und plötzlich war es eine neue Spielsituation oder ich kann man das nur so erklären? Das hat sich
irgendwie innerhalb 2 Quadratmetern abgespielt.
Ja, deswegen kann es keine neue Spielsituation gewesen sein, weil der Borkovic niemals diesen Fehler machen würde, wenn nicht Ronny Waldo direkt hinter ihm stehen würde. Ja. Also wenn er unbedrängt wäre, dann.
Man kann es sich auch nicht erklären, weil es gibt so viel irgendwie Auslegungen und Regeln mittlerweile.
Ja.
Dieses VAR-Team ist schon so leidig.
Ja,
muss ich echt sagen, mir geht es schon. Was glaubst du, funktioniert der VAR früher oder kommt Jesus zu Ostern irgendwann wirklich einmal zurück?
Ich glaube, dass Jesus den VAR machen wird.
Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist auch die anderen Spiele, also Salzburg WRC wurde auch abgesagt und dann am nächsten Tag gespielt.
Ja, genau. Ja. Hart. Ja, ich habe mir das angeschaut.
Was?
Das Spiel. Ja. Und habe mir gedacht, wie viele Leute sind da im Stadion? 200? Oder?
Also das ist, du hast dort, das ist so peinlich, wirklich. Da haben sie einige Fans ins Stadion verirrt, die wollten in Wirklichkeit auch Skifahren fahren, aber haben keinen Parkplatz mehr gekriegt. Nein, das ist wirklich arg. Also du hast dort einen Serienmeister, der seit über 10 Jahren Meister eben ist und dann so eine Fan-Performance in Linz hast bei minus 1000 Grad, 300 Grad sei im Auswärtsblock, die dort für Stimmung sorgen.
Ja, genau.
Die sie dieses Schweinsspiel in Linz geben. Na wirklich, aber die sind da.
Ja, ja.
Die sind da. Und beim Spiel in Salzburg, beim Serienmeister, hast du 14 Leute auf der Tribüne.
Ja.
Sonnenschein. Das ist herrlich. Na? Haben wir keine Zeit. Geht nicht.
Naja, es sind so, also die Salzburger, ich glaube, das muss man denen schon vorhalten, sind Erfolgsfans. Eben, da gehst du ein Freundschaftsspiel gegen den AC Milan oder gegen, keine Ahnung.
Ja, Liverpool.
Ich
war letztes Jahr bei Liverpool dort.
Ja, und dann ist die Hütte ausverkauft.
Knallvoll.
Und dann macht man auch die oberen Ränge auf. Aber gerade wenn es eigentlich schon was geht, man, es ist, Salzburg kämpft um den ersten Platz.
Man kämpft nämlich wirklich dieses Jahr.
Und dann ist die Kulisse fast Tirol-like oder halt WSG-like.
Ja.
Das ist schon sehr, sehr schade für den westlichen Teil Österreichs.
Ja, das ist aber auch das Spiel selber wieder hier, wie bei Dings, es war wieder kein Augenschmaus. Das war wieder ein Hundskick, dass du sagst, das gibt's nicht.
Weil du über den VAR redest, das Tor von Salzburg.
Ich weiß es nicht, also Oskar Gloch, das Tor 1-0, Dedic Einwurf.
Einwurf.
10 Meter. Das Tor fällt nicht.
Sowas darf doch nicht sein, sowas muss man doch
aber das passiert überall. Nicht in dieser Extremität, aber es passiert ständig und überall, dass die sich den Ball nehmen und einfach irgendwo hingehen und dann der Schiedsrichter ist froh, dass schnell weitergespielt wird ich hab mir das angeschaut und Manfred Schmidt regt sie auf, aber nicht wirklich übermäßig. Eigentlich musst du da durch dran lassen, weil das Tor dann, wenn du 10 Meter weiter hinstellst, einfach nicht passiert.
Nicht fällt, genau. Ja, aber ich finde das von Dedic-Seite natürlich Sportsmanship und Fairness, das immer so oft gepredigt wird, hey, wenn ich fair bin, dann mache ich den Einwurf da, wo der Ball die Linie überquert.
Ja, ich sage, ein, zwei Meter, das ist okay, das ist eh schon so eingebürgert, aber das war ja eklatant.
Ja, richtig. Genau, wie du sagst, okay, das Tor fällt sonst nicht, wenn der Einwurf da ist, wo der Ball rausgeht. Und da wird sie jetzt eigentlich, ich meine, natürlich, das spielt keine Rolle, aber da wird sie, hey, hat sie schon einen Punkt verdient. Habe das Gefühl gehabt, ja, okay, der 3B-Sturm, Bamba, ja, Bello, Ballo, nicht Bello.
Ballo,
Bello spielt beim Last.
Tierno Ballo.
Das ist, der taugt mir voll. Und ja, Poachi, echter super Truppen. Und schaut, dass es so, ja, aufgrund so einem Fehler, der vermieden hätte,
regeltechnisch einfach vermeidbar, ja, sein muss.
Ja, dann schaut, dass man da um die Früchte quasi gebracht wird. Aber ja.
Ja, nein, es ist irgendwie, ja, keine Ahnung. Das war ein bisschen ein Dämpfer.
Hat eh keiner gesehen.
Nein, hat eh keiner gesehen. Dann weiters hat es noch einen dritten, überraschenderweise, Hundskick gegeben. Ich muss das mit aller Deutlichkeit sagen. Es war wirklich, da war nichts dabei, wo du sagst, geil.
Austria gegen Lask.
Austria gegen Lask. Mhm. Ich kann mir was Geileres vorstellen, als ein staubiges 0:0 bei minus 3 Grad am Verteilerkreis zu erleben, ehrlich.
Was geil ist, muss ich sagen, dass anscheinend über 10.000 Leute, ja, im Stadion
waren. Ich war in dieser Saison 2-3 Mal im Stadion bei der Austria und es war nie, dass du sagst, das ist wenig. Gar nicht. Es ist in Ordnung.
Da,
ja, ist nicht überwältigend, aber es ist in Ordnung. Und vor allem, der Austria-Block gibt richtig Gas. Jedes Mal. Jedes Mal. Und das gefällt mir.
Die müssen nicht schauen, dass wir anfangen, irgendwie Tore zu schießen.
Das ist immer gut.
Ja. Die letzten, die Austria hat, glaube ich, die drittschlechteste Offensive, was die Tore anbelangt. 14 Tore geschossen.
Alle gefühlt in die ersten 4 Wochen.
Ja, durch Tabakovic noch. Und jetzt hast du halt den Aslani von Hoffenheim und Alex Schmidt.
Ja, Andi Gruber hat auch 10 Tore fast.
Ja, aber er ist ja kein Stürmer in dem Sinne.
Also,
er ist wirklich
Winger.
Genau, und ich weiß nicht, was der Fitz und der Braunöder verbrochen haben, aber die technisch beschlageneren Spieler bei der Austria werden in den letzten Wochen ignoriert.
Das ist ein Wien-Problem. Siehe dem hier.
Also,
du hast immer die Jungen heraus. Oder was du hast, ich bin auch kein Fußballprophet, aber was ich sage, das fällt mir schon auf. Weil Braunöder, wie du sagst, hat der verbrochen. Fitz hat eigentlich einen Stammplatz gehabt.
Ja, richtig. War Zeit krank und seitdem ist er nicht mehr für die Stammelf.
Mein Huskovic spielt eh.
Ja, aber auch nicht so, wie immer. Gestern ist er eingewechselt worden.
Gestern zumindest, ja.
Ja, das ist schade und das ist auch für die Austria ein bisschen blöd, weil das sind einer der größten Assets am Transfermarkt.
Ja.
Und
den Transfermarkt, da sollte man sie auf der Erwerbsseite zurückhalten und auf der Verkaufsseite darf man sich gern hinauslehnen.
Und dann frage ich mich, wieso, also ich weiß schon, Michael Wimmer ist bei den Austria-Fans sehr, sehr, sehr beliebt, aber dass man da nicht mal ein bisschen Kritik übt im Sinne von, naja, Fitz, Huskovic, Braunöder, die ja kicken können. Wieso hat man es dann noch nicht geschafft, irgendwie sowas zu schaffen, wo diese Spieler sich entfalten können?
Ja.
Und eben dann vielleicht auch Interessenten aus dem Ausland ranziehen können. Ich meine, die Austria braucht ja jeden Euro unbedingt. Also ich habe gelesen von Freelancern, die für die Austria gearbeitet haben, von Ranotenbasis und bis heute noch nicht bezahlt wurden.
Monate
später, quasi im Sommer, Sachen dafür.
Wie viele Beträge geht es da?
500 Euro. Da geht es um 500
also
bis 800 Euro.
Das ist wirklich ein Witz. Du bist der Rekord, wie nennt man sie, Rekordtitelträger?
Mhm.
Du bist der Rekordtitelträger, hast ein Stadion, das nicht 10 Jahre ist.
Nein.
Und bist ja immer da, wenn man das jetzt mal kurz sagen würde, du überlegst, dass du das Stadion verkaufst. Okay, das ist eine Sache, da geht es um viel Geld.
Ja.
Auf der anderen Seite sagt dann der Sportverstand Jürgen Werner nach dem Spiel gestern, am Wochenende, dass er das Licht am Ende des Tunnels sieht. Ja. Aber kann keine Freelancer zahlen für 500 Euro. Das ist beschämend.
Mhm.
Ganz einfach beschämend.
Aber
das Licht am Ende des Tunnels ist die brennende Hütte.
Die brennende verkaufte Hütte.
Das ist fantastisch, wie man sich da alles schönreden kann.
Ich meine, es ist sehr spannend, was soll passieren? Quasi wer kauft sich so ein Stadion?
Vor allem das Stadion. Das Stadion selber mag ich.
Ja,
ich
bin gerne
im Austria-Stadion. Aber das ist jedes Mal wie der Jakobsweg, wenn man dort ins Stadion geht, wenn man bei der U-Bahn aussteigt und dann den ganzen Verteilerkreis rundum laufen muss, dann wird man da oben fast zerquetscht beim Aufgehen. Und was ich auch sagen muss, ist, ich habe da überhaupt keine Freude damit. Jetzt muss ich nochmal auf das zurückkommen, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber wenn man sich da alles so schön redet und dann kommt immer sowas wie, ja, eben wie der Werner sagt, das Licht am Ende des Tunnels, anstatt dass man sagt, wir haben einfach nicht gut gearbeitet. Ich weiß nicht. Und auch dieses, die Austria-Fans, weil du sagst, der Wimmer ist so beliebt. Mir kommt auch vor, da ist jeder beliebt, der 3 Spiele hintereinander kommt.
Ja.
Also, korrigier mich. Ja. Aber es war bei Manfred Schmidt genauso.
Ja, das stimmt.
Der hat gesagt, wir werden ein scheiß Jahr haben. Oder wie hat er gesagt? Was wird das?
Zwei scheiß Saisonen
werden wir haben. Dann hat er gehört, nicht schlecht geliefert.
Ja.
Dann ist er entlassen worden und dann hat jeder nachgetraut. Verstehe, weil es ist gut gelaufen. Ich hätte ihn auch behalten. Ja. Aber jetzt ist, wie lange ist der Michael Wimmer da? Seit August?
Eineinhalb Jahr.
Eineinhalb Jahr. Blödsinn, das war mein Fehler. Aber trotzdem, es läuft ja nicht einmal gut.
Ja.
Man hat jetzt nur einige Spiele nicht, oder man hat jetzt nicht die Mehrzahl der Spiele verloren. Anders kann man es ja nicht sagen.
Ja.
Man ist ja nicht der Tabellenführer, man ist ja nicht einmal Dritter, man ist ja nicht einmal Vierter.
Ja.
Kapier ich nicht. Aber man kennt das ja von, weiß ich nicht, von Erfrierenden, die glauben, sie verbrennen. Die Wahrnehmung ist völlig,
ja, das
völlig
stimmt.
Daneben in meinen Augen.
Das stimmt, aber trotzdem, das hast du richtig angesprochen, dass es den Austria-Fans, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber die Fanatics, die wurden ja aufgelöst.
Da bin ich gar nicht drin in der Fanszene.
Ja.
Da kenne ich mich nicht aus.
Und seitdem die, ich glaube Kai heißt die Gruppierung, seitdem die sozusagen ein bisschen die führende Gruppierung sind, ist echt die Stimmung im Austerstadion super. Wie du gesagt hast, ich war gegen Sturm im Auswärtssektor bei der Austria. Da wurde auf homophobe Gesänge wirklich verzichtet. Es wurde der Gegner nicht niedergemacht, sondern es wurde die eigene Mannschaft angefeuert.
Und darum soll es ja auch gehen.
Ja, und das hab ich, da habe ich mir gedacht, hey, das ist cool.
Ja.
Es wäre richtig, richtig schade, wenn die Austria Insolvenz oder halt quasi krachen geht und dann irgendwo in der 5. Liga wieder anfangen kann oder in der Wiener Liga wieder anfangen kann.
Das sieht ich nicht.
Ich glaube auch nicht. Vielleicht ist es...
Das ist ja jetzt ja so.
Ja.
Dritte Instanz, Sektion wie?
Ja.
Welche Sektion? Das hat sich auch so erfunden.
Ja.
Die Sektion B für Lizenzsachen, die erteilt dann, die sagen dann, letztes Jahr haben sie es zu spät eingereicht.
Ja, genau. Ja.
Dann nimmt den. So. Es gibt Regeln, die kann man aber total missachten, ist völlig wurscht.
Ja.
Man kriegt die Lizenz dann sowieso.
Ja.
Und ich will da jetzt keine Unterstellungen machen, die ich machen möchte, weil da mache ich mir Probleme. Aber gut.
Ja, weil die Austria, glaube ich, 66 Millionen Euro sind es, die quasi fehlen.
Mhm.
Natürlich, wenn man das Stadion verkauft, dann hat man so mit so einer Leaseback,
Sell and Lease.
Ja, so ist es, genau. Also es ist sicher von einem wirtschaftlichen Standpunkt her sehr, sehr spannend, das ganze Thema. Von einem sportlichen Standpunkt eigentlich total katastrophal.
Total katastrophal, genau. Also 66 Euro Millionen Schulden im Geschäftsbericht oder wie Jürgen Werner sagt, Licht am Ende des Tunnels. Salzburg WRC ist am Sonntag auch nachgetragen worden, haben wir schon gehört. WSG Tirol gegen Rapid wird am Dienstag nachgeholt und Klagenfurt-Hartberg gestern Abend kurz vor unserer Aufzeichnung. Deswegen können wir euch da nur ein Fantasieergebnis nennen. 7:1 für Deutschland. Aber Spaß beiseite, was mir schon auffällt, vielleicht ist es auch falsch und das ist nur meine Wahrnehmung. Österreichische Liga ist im Moment in einer schlechten Phase.
Nein, das fällt mir genauso auf.
So schlecht wie lange nicht mehr.
Ja, das ist sehr schade. Aber habe ich das Gefühl, wenn Salzburg ein bisschen laggt, also wenn Salzburg nicht so funktioniert, dann sind die anderen auch schwer.
Salzburg ist super schlecht für deren Verhältnisse. Sturm stagniert.
Ja.
Rapid ist ein Totalausfall wieder.
Und wir müssen auch über Christian Ilzer noch mal kurz reden. Ich bin ja Sturmsympathisant, ich habe ganz eigentlich schwarz-weißes Herz. Und Ilzer finde ich sowieso cool, aber in den letzten Wochen hat er sich ein bisschen zu einem Mini-Kühlbauer entwickelt, was Schimpfen und Jammern und Schiri beschimpfen und Lamentieren betrifft. Und ich finde das, ich weiß nicht, immer dieses Herumschreien am Platz, ich verstehe, dass man sich aufregt, dass man Emotionen hat, das ist ganz wichtig, aber dann am Schiri zuzulaufen und ihn fast niederzumähen, das finde ich irgendwie so ein bisschen, und dann jedes Mal fast verschwörungstheoretisch zu agieren und zu sagen, ja, heute hat er gesagt, oder gestern, glaube ich, nur im Interview, es muss jetzt aufhören, dass Sturm benachteiligt wird von den Schiedsrichtern. Und ich denke mir so, ja, okay, ich weiß, was du meinst, ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite, es ist vielleicht auch Ärger über sich selbst, weil wenn Sturm, wenn Zakaria die zwei, drei Chancen hat, wenn er die macht, dann ist das wurscht, ob das abseits ist oder nicht.
Also, ja, ist völlig wurscht, außerdem du bist Sturm Graz, das andere ist der Aufsteiger.
Ja, richtig, ja, genau.
Also, ich bin mir sicher, jede Mannschaft wird benachteiligt manchmal vom VAR, das passiert.
Ja, das hat man
aber wenn ich
nicht,
Sturm bin, dann bin ich an einem Auswärts-Unentschieden, das ich gewinnen kann, selbst schuld.
Ja. Und da muss ich sagen, das hat der Mourinho perfekt gesagt, if I speak, I'm in trouble.
Ja.
Deswegen sage ich lieber gar nichts.
Ja, richtig. Also, keine Ahnung. Aktuell sehe ich an der Liga nicht viel Gutes. Es wird auch wieder über eine neue Änderung des Spielsystems gesprochen, Ligasystem gesprochen. Egal jetzt in welcher Liga, aber irgendwie schwimmt alles. International unbedeutend. Ich meine, Salzburg und 0-0 Real Sociedad, super, aber da wird man auch nicht warm. Champions League Platz ist weg, mindestens.
Mhm, ja.
Also, düstere Aussichten aktuell. Aber gut. Was wissen wir schon über den Fußball? Wir lassen uns gerne von euch belehren. Das war es nämlich diese Woche wieder mit Abgestaubt, dem Fußball-Podcast der Kleinen Zeitung. Feedback, Ideen und Beschwerden gerne und bitte auf Instagram oder Twitter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir haben abgestaubt.
Ciao. Servus.